Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
Das Rodeln, das Skifahren, Langlaufen, Schneeschuhwandern, Wandern überhaupt. Das sind die vielen Gründe, aus denen wir uns hier in diesem wunderschönen Land Südtirol auf den Winter freuen. Und das Skitourengehen natürlich auch. Wenn dann, bitteschön, nur gut vorbereitet, sagt unser heutiger Frühstücksgast, der Bergführer und Psychologe Pauli Trenkwalder.
Und genau über diese gute Vorbereitung wird uns heute zu Gast in Feuer und Flamme viel erzählen, weil er nämlich sagt, wir vergessen viel zu oft, dass das Berggehen vor allem im Winter wirklich Gefahren birgt. Auch tödlich enden kann. Es betont er auch, so schlimm sich das anhört, vergessen dürfen wir das einfach nicht.
Also auf der einen Seite heute ein Sicherheitsratscher von euch beiden, ja. Auf der anderen ein spannend psychologischer. Pauli Trenkwalder zu Gast bei dir, Sarah.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
Herzlich willkommen und einen ganz schönen guten Morgen hier am Südtirol 1 Frühstückstisch. Das ist nicht nur der vierte Adventssonntag heute, sondern auch der erste Sonntag im Winter. Heuer. Und der Winter bei uns hier in Südtirol, der kann so bombenschön sein. Und vielleicht ja nutzen Sie ihn auch so richtig und genießen ihn in vollen Zügen in unseren Bergen draußen. Und unser heutiger Gast ist einer davon. Er weiß aber auch als langjähriger Bergretter, Bergführer und Psychologe, ganz spannende Mischung, dass Schnee und Winter in den Bergen auch ihre Gefahren bergen. Das ist klar. Und es zumindest wichtig ist, dass wir gut vorbereitet hinaus in diesen Winter und ins Gelände gehen. Pauli Trenkwalder aus Gossensass. Sehr schön, dass du mit uns hier Winteranfang feierst. Einen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Und herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Was für eine spannende Kombi, wirklich. Bergführer und Psychologe. Es gibt ganz viel zu reden mit dir und viel zu lernen von dir. Es gibt ganz viel gute Musik, auf die du auch stehst. Und es gibt gute Kekse, die du mitgebracht hast. Vielen, vielen Dank. Wer hat die gemacht?
Ja, zu Hause, meine Familie.
Deine Mädels, du hilfst Mädels. Da nicht unbedingt.
Nein, bin jetzt nicht so der Kekselmacher.
Und auch nicht der große Kekselesser, bist du auch nicht.
Nein, nicht wirklich.
Von den Keksen haben sie leider jetzt nichts, aber wir freuen uns auf den Vormittag im Gespräch mit dir. Du selbst am Winter, Pauli, was genießt du besonders? Beruflich, fangen wir mit beruflich einmal an.
Ja, am Winter mag ich natürlich viel Schnee, weil ich das am liebsten an. Dann mag ich beruflich jetzt auch das Spuren im Schnee, also beim Skitouren ins Spuren. Und was ich ganz gern mag, ist, wenn's frisch geschneimert, weißt du, wenn es so 20 Zentimeter geschneimert, das kennst du auch, dann ist auf einmal, selbst in der Natur draußen, noch einmal stiller, ja. Weil der neue Schnee so dämpft, das mag ich gern.
Ja. Und privat ist es ja auch der Schnee, der dich...
Genau, privat mag ich es dann, dass ich dann alleine in der Landschaft unterwegs bin.
Hm. Weihnachten ist für dich eher eine ruhige Zeit, werden wir später noch hören.
Ja, es ist eine ruhige Zeit deswegen, weil ich beruflich da einfach nicht arbeite, weil ich dann daheim bin.
Es gibt ja viele, die sagen, diese Kälte, oh, ich hätte gern Sommer, ich bin der Meinung, diese ruhige Zeit, aber genau diese ruhige Zeit, die finsteren Stunden auch, die automatisch für Gemütlichkeit sorgen daheim, die braucht unsere Seele auch, oder wie siehst du das?
Ja, man grundsätzlich braucht Körper und Geist Ruhe. Das ist dann unabhängig, ob das Weihnachten ist oder vor Weihnachten oder nach Weihnachten, wenn auch immer. Also Ruhe tut uns gut. Und weil es ja körperlich und seelisch, dass man es wieder fokussieren, dass man so dass man in sich kehrt, dass man vielleicht wieder auftankt, manchmal sagt die Batterien oder die Akkus laden, einfach resilienter werden, schauen, dass es einem gut geht, dass man wieder ein bisschen ankommt. Also ja, Ruhe braucht man und das muss nicht unbedingt in der Weihnachtszeit sein.
Aha, kümmern wir uns genug um unsere Ruhe, so wenn du das so bemerkst im Umfeld in der Weihnachtszeit?
Ja,
oder siehst du die Hektik?
Also ich habe heute einen richtig tollen Satz gehört von einem Kollegen und einem Freund, der hat vorhin zu mir gesagt, wenn es außen ruhig wird, wird es innen laut. Und umso mehr ist es, finde ich, dann schon wichtig, dass man die Möglichkeit für sich findet, wie komme ich zur Ruhe und der Frage nachgeht, was tut mir gut, was brauche ich, was braucht mein Körper, was braucht mein Geist, damit ich ein bisschen ankomme.
Du bist eigentlich in deinem Herzen ja eher Kletterer als leidenschaftlicher Wintersportler. Ist das immer noch wie früher?
Na ja, ich bin schon vom Herzen her Kletterer, gell, und der Fels, und das ist das, was mich immer schon begeistert hat. Mittlerweile genieße ich halt, dass sich die Zeiten so ändern, also von Klettern, und jetzt habe ich wieder die Ski unter die Füße. Also ich bin schon leidenschaftlicher Skifahrer auch geworden.
Hast du früher schon, bleiben wir beim Klettern, nach der Schule deine Schultasche in die Ecke gekeilt und hast gesagt, nachmittags geht's in die Wand, oder wie war deine Jugend?
Ja, es ist schon praktisch mir, ich bin halt irgendwie mit dem Thema aufgewachsen, familiär. Nicht?
Was heißt das?
Der Vater war bei der Bergrettung und war lang durch der Schäfer. Wir sind drei Kinder, sehr früh Kontakt zu dem Thema Berg gehabt. Irgendwann sind wir in den Klettergarten Osalen gegangen, als kleine Buben und so weiter. Und dann sind wir so in einen Kreis reingekommen und das Klettern ist halt alleweil mehrer geworden. Und bis zum Schluss ist Klettern Lebensinhalt bei mir geworden. Einmal, dass mir das sehr gut gefallen hat, einmal, dass mich da allem noch begeistern kann, bis hin, dass ich halt dann viel oder ausschließlich geklettert dann und das schon persönlichkeitsbildend war und vor allem tiefe Freundschaften gefunden habe, die auch bis heute noch Bestand haben.
Dein Bruder Peter, der hat mir mal erzählt, dass er mit den Fingern richtig Probleme bekommen hat irgendwann, weil er so fanatisch geklettert ist.
Ja, genau. Mein Bruder, wir haben umgekehrt zusammen zu klettern, der war ja, als wir richtig jung waren, meine ich jetzt war ein fantastischer Kletterer und der hat da richtig kleine Griffe heben gekannt. Ja. Und ich glaube auch durch die Kombination von seinem Beruf, er ist ja Spengler und muss man halt so mit den Scharen das Blech schneiden, gell? Früher zumindest war das ja so. Ja. Und da ist die Belastung sehr groß auf die Finger gewesen und mittlerweile hat er das Paragleiten für sich entdeckt. Ja, okay. Und muss man wahrscheinlich nicht mehr so kleine Griffe heben, gell?
Ja,
also
genau.
Jetzt geht's ihm gut damit, ja.
Na, und vor allem ihn kennt man auch, weil er ziemlich Filmspangler genau. Oder für Bühnen.
Ja, für Filmproduktionen hat er viel gearbeitet, wird das auch noch machen, aber sein Kerngeschäft ist natürlich das Handwerk. Mhm. Und bekannt ist er auch über die, weil es so dokumentiert wird, über die Hütten, was er, also die alpinen Hütten, was er da als Handwerker einfach betreut, saniert, baut.
Genau. Becherhaus zum Beispiel. Wer hat dich überhaupt als erstes Pauli genannt? Weil ich nehme an, im Ausweis steht doch Paul.
Nein, Ausweis steht Pauli.
Ach was, wirklich?
Ja.
Das ist ja herrlich.
Ja, ich finde es auch herrlich, muss ich auch sagen. Also die Geschichte, so zumindest wie ich sie kenne, ist folgende. Praktisch mein Opa, also der Vater von meiner Mama, ich bin am gleichen Tag geboren wie mein Opa. Am 28. Jänner ist das. Und mein Bruder, der ist ja ein Jahr älter, dann hat der Opa gesagt, ja, wenn der eine Peter heißt, dann hat der Paul zu heißen. Mhm. Und ich glaube, meine Eltern haben jetzt nicht mehr viel Wohl gehabt.
Das glaube ich auch.
Und da haben hinten ein I und kein G. Und ich bin recht glücklich mit meinem Namen Pauli. Also kein Spitzname, sondern ist mein Name.
Sehr cool. Zurück zum Klettern. Also das Klettern, das macht ja was mit unserer Psyche. Und mit unserer Seele, glaube ich. Wer ganz fokussiert ist und da fokussiert unterwegs ist, der ist ganz klar im Vorteil. Oder wie siehst du das aus Sicht des Psychologen?
Genau, das Klettern, also jeder, der klettert oder einen Sport betreibt, der einen hohen Fokus braucht, der Menschen beschreiben, ich bin dann in dem Moment, ich bin im Hier und Jetzt. Also Alltagsgeschichten, die fallen dann einmal hinten ein, weil man eben so stark, wie du sagst, fokussiert ist. Das ist eine Art der Achtsamkeit. Mhm. Gell? Und Menschen sagen halt, und mir geht es genau gleich, das ist etwas, was mir gut tut, wenn ich so konzentriert, so fokussiert bin.
Achtsamkeit ist überhaupt so ein Schlagwort unserer heutigen Zeit. Was fällt dir dazu von da?
Ja, natürlich ist Achtsamkeit wichtig und Achtsamkeit ist ein Werkzeug und es ist halt überspannt und überdehnt.
Ja, was heißt es konkret für dich, achtsam sein mit dir selber?
Ja, Achtsamkeit wird ja beschrieben, dass man halt im Moment ist und in dem mal aufmerksam ist. Zum Beispiel, wenn man auf den Berg geht, nicht? Mhm. Dass man die Runde schauen, nicht gleich auf den Gipfel, sondern auch im Aufstieg einmal stehen bleiben und dann einfach in die Natur, in die Landschaft schauen und so weiter. Das ist für mich zum Beispiel Achtsamkeit. Mhm. Aber Achtsamkeit, wenn ich grundlegende Probleme habe, dann hilft Achtsamkeit jetzt ja auch nicht wirklich. Ein Beispiel, du tust ja gern segeln.
Mhm.
Gell?
Mhm.
Und wenn du jetzt, genau, das war's ja, ich sehe dich auch auf Instagram, weißt du? Und wenn du jetzt in deinem Boot so ein kleines Lächeln hast, dass so Wasser eintretet.
Mhm. Schlecht.
Natürlich, genau, schlecht, gell? Natürlich hilft dir Achtsamkeit praktisch, dass du jetzt das Wasser außen erschöpfst und vielleicht durch Achtsamkeit konzentrierter bist und das Wasser noch schneller außen erschöpfst.
Oder dass ich überhaupt erst sehe, dass da Wasser hereinkommt.
So zum Beispiel, genau. Aber das grundlegende Problem ist, du musst das Loch stopfen.
Ja, das
da hilft die Achtsamkeit nicht.
Mhm. Aha, du hast recht. Weißt du, dass sie mich pflanzen sie auf Skitour immer, weil ich immer sage, oh, das Licht ist so schön. Seht ihr, wie schön das Licht ist? Sagen wir alle, auch sie mit ihrem Licht.
Genau.
Das ist auch Achtsamkeit, oder?
Wahrscheinlich schon. Also deswegen, die Fotografie ist ja für mich auch, also meine Fotografie ist, auch wenn ich ein Fotoapparat nicht mit habe, ist ich halt so Bilder und dann denke ich mir, schau, wie schön das ist.
Hm, ja.
Und ich kann mich halt für das begeistern. Und also ich erinnere mich an eine Geschichte, das war im Elbsandstein. Ein bekannter Kletterer dort, der hat immer geschwärmt von seinem Elbschandstein und sagt, schau, wie schön es da ist und wie schön es da ist, na, schau, wie schön. Und die haben allem gedacht, wenn ich so jung war, ja, der ältere Herr hat gedacht, meine Güte, gell. Und jetzt ertappe ich mich, dass es mir in meiner Landschaft, also wo ich daheim bin, genau gleich geht. Da denke ich mir, ja, das ist eigentlich was Schönes. Und das ist halt der Moment, wo mir das gut tut und das, was mir gut tut, ist, kann nicht falsch sein.
Auf deiner Website sind deine Erstbegehungen, also vor 15, 20 Jahren, mhm, aufgelistet. Da ist Marokko genauso dabei, mhm, wie Chile, Namibia, Mali, Madagaskar, der Oman. Neben den Dolomiten natürlich. Warum hat es dich genau da hingezogen?
Wir sind ein Freundeskreis gewesen. Das ist alles so gewachsen. Nicht? Die erste größere Kletterfahrt war nach Madagaskar mit dem Gargeta Helmut, mit dem Much, mit dem Klaus, mit dem Renat und so weiter. Und die Freundschaften haben sich über die Kletterei in solche Länder einfach sehr stark gefestigt, weil das ist ja nicht, dass man da wirklich viel zum Klettern kommt. Das ist eine
Riesenbucklerei, ja,
ist das.
Ja.
Und lange Anreisen und viel suchen, arbeiten und so weiter. Das, unterm Strich ist ein Abenteuer. Und das ist das, was von dem ich schon ein Heint nutze. Einmal durch die Freundschaften und durch die Erlebnisse.
Du bist zumindest laut dieser Liste beim Klettern inzwischen weniger aktiv. Bist vor 15 Jahren auch Papi geworden. Vielleicht auch deshalb vielleicht. Wie hat das Vatersein überhaupt zur Familie dich als Bergfex verändert?
Na, ich glaube, wenn man Eltern wird und das erste Kind ist, das ist ja alles so total neu. Das erinnere ich mich noch. Und wenn man da Zuwendung, Zuneigung hat, dann kann man ja nichts falsch machen. So mir das, zumindest sind mir das umgegangen. Und ja, es ändert sich was im Risikoverhalten. Das habe ich schon gemerkt. Mein Bergführen ist ein risikoreicher Beruf oder überhaupt die ganze Bergsteigerei. Und also ich habe die Verantwortlichkeit gespürt. Die spüre ich ja heute noch, dass jetzt ist schon einfach jemand mehr da. Und da richtet es halt noch einmal den Fokus anders.
An der Kombi Psychologie und Bergführerjob. Also draußen sein und gleichzeitig in sich hineinhören. Was ist das Spannende für dich?
Also das Spannende ist, dass es beide Seiten vom Menschsein bedient, das Physische und das Psychische. Und es ist schon eine Situation, wo ich einfach ganz normal als klassischer Bergführer tätig bin, entweder mit Gästen oder in Ausbildungen. Und dann, wo ich halt als Psychologe oder im Coaching tätig bin, aber das dann draußen vom Wandern, Spazieren, Skitouren, Klettern, je nachdem, was es braucht. Und dann ist ja diese Kompetenz, Bergführer zu sein, ideal.
Welche Menschen führst du da in die Berge und mit welchem Ziel?
Also im klassischen Bergsteigen dann ein klassischer Bergführer.
Mhm.
Und wenn Menschen irgendwelche Themen haben, die sie besprechen, machen wir zuerst ein Erstgespräch, ob ich jetzt das bedienen kann, ob ich da der Richtige bin und da, ob wir zusammenpassen. Und dann, das sind so Themen, berufliche oder private Themen. Also das sind immer Themen, die jetzt nicht therapiepflichtig sind, weil ja eine therapeutische Arbeit.
Okay, also jetzt nicht.
Sein gesunde Menschen zu, ja, Lebensthemen, die sie zwar belasten und wo sie eine externe Unterstützung suchen.
Mhm, also wenn ich in einer Umbruchphase bin.
Umbruchphase zum Beispiel. Mhm. Soll ich meinen Beruf wechseln? Mhm. Bei Mitarbeiterthemen in Firmen, Resilienzthemen oder Beziehungsthemen?
Mhm. Schon jeder andere Bergführer, ja, sage ich einmal, beschert Kunden am Gipfel ganz besondere Erlebnisse. Sind deine Touren noch einmal besonderer, merkst du, wenn du am Gipfel stehst mit diesen Menschen?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass Menschen, die was auch Bergführen oder mit einem Bergführer unterwegs sind, die suchen sich auch die entsprechende Person dazu aus, dass das auch gut zusammenpasst. Und die Arbeit von einem Bergführer, Bergführerin ist halt eine Dienstleistung zu bringen, nicht? Gute Entscheidungen zu treffen, ein Ziel zu erreichen und Menschen in ihre Ziele zu unterstützen, dass sie die erreichen.
Du sagst immer, der Berg heilt nicht. Ja, der Berg und die Natur sind einfach vielleicht das richtige Beet oder der richtige Rahmen dafür, dass ja, ist das in wenigen Worten richtig, was ich da sage?
Ja, also, genau, das beschreibt meine Haltung dazu. Mhm. Weil natürlich tut Menschen gerne in die Natur raus, weil sie immer nicht gut dort. Unabhängig, ob sie irgendein Thema zu bearbeiten haben oder nicht. Aber es ist nicht so, dass wenn ich, ich habe jetzt nicht diesen unter Anführungszeichen esoterischen Blick, dass die Natur was mit mir macht im Sinne von heilen oder dass es mir nachher besser geht, sondern es ist die Tätigkeit, was Psychologinnen oder Therapeutinnen bei Problemen eben machen. Und für das sind auch Psychologinnen oder Therapeuten da. Und meine Tätigkeit ist halt eher im Gesundheitsbereich oder als Coach oder Psychologe dann, Menschen zu unterstützen. Und das findet bei mir halt draußen statt.
Ist es manchmal schon allein die körperliche Anstrengung, die einem hilft? Weil ich kenne das, wenn ich eine Runde laufen gehe, dann weiß ich nachher, ich habe wieder den Kopf frei.
Richtig, das ist ja genauso, wie du das für die einsetzt. Du weißt, wenn ich mich jetzt bewege, dass ich anschalten kann oder auf andere Gedanken kommen, sagen Menschen, gell? Dann ist das schon mal unterstützend und gut. Bei mir ist es so, dass bei mir melden sich natürlich leider Menschen, die in irgendeiner Weise bergaffin sind. Ja. Die sagen dann, ja, der Pauli, der geht ja in die Berge, ich gehe auch gerne in die Berge, zu mir was Gemeinsames. Und das Gemeinsames ist halt ein gutes Fundament, um an bestimmte Themen zu arbeiten. Und wenn das dann passend ist, dann kann ich das auch bedienen und unterstützen. Und es gibt halt viele andere Möglichkeiten, das Psychologinnen, Therapeutinnen sein, man muss halt die richtige Adresse finden. Wichtig ist, dass die Person schon einmal einen ersten Schritt um sich externe Hilfe gesucht hat und mein Angebot ist halt am Berg. Wenn jemand lieber segeln geht oder lieber Golf spielen geht, die Menschen werden nicht zu mir kommen.
Genau. Wird die Schwelle, sich auch Hilfe zu suchen, also so auch wenn sie auf dem Niveau wie bei dir stattfindet, als Coach mehr, wird die niedriger inzwischen? Also ich glaube, das wird schon mehr in Anspruch genommen, oder? Was ja gut ist.
Also ich denke, ja. Zumindest erlebe ich das. Also außerhalb von Südtirol deutlich ist die Schwelle niedriger. Und man wird die Schwelle niedriger, indem man definiert, dass es zum Beispiel Coaching sagt. Gell? Unterstrich bin ich Psychologe, aber wenn es hilft, dass jemand die Schwelle niedriger für sich sieht, dann finde ich das gut.
Ja, ist gut. Pauli, eure 15-jährige Tochter Nora, die ist noch ein großer Advents- und Weihnachtsfan oder ist da alles andere schon interessant? Weil ich habe daheim eine 17-jährige von meinem Freund und die ist ein riesen Weihnachtsfan. Also da können die Filme nicht früh genug losgehen, die Weihnachtsmusik.
Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die Nora so ein riesen Weihnachtsfan ist oder dass wir in der Familie so ein riesen Weihnachtsfan sein. Aber es gibt schon so Rituale oder wie wir Weihnachten halt sehen, dass wir Christbaum haben wie viele oder dass zumindest wo es bis jetzt haben, dass wir die Noah und die zusammen Sissi geschaut haben.
Ja, schau dich an.
Wenn, besonders wenn sie kleiner waren, haben Sissi gemütlich schauen, weil die Alben kommen nicht.
Logisch.
Und ich denke, das wird heute auch wieder so sein, dass man bald Sissi läuft, gemeinsam Sissi schauen.
Cool. So, du, was seid ihr für Typen, Christbaumschmucktypen? Eher Strohschalen oder eher Kugeln? Oder?
Kugeln.
Pauli, zu Winterbeginn, wenn du bestellen könntest, welche Wetterabfolge würdest du uns jetzt bestellen für eine richtig gute Unterlage? Ja, damit nicht gleich die unterste Schicht schon eine Schwachschicht ist und damit haben wir den ganzen Winter Probleme.
Genau, wenn man also am liebsten viel Schnee auf einmal, weil dann haben wir eine stabile Unterlage und wie du richtig beschreibst, wenn wir wenig Schnee haben, dann bildet sich so eine Schwachschicht aus, die uns dann den ganzen Winter verfolgt. Also Winter mit wenig Schnee sind allem schwieriger lawinentechnisch als wie Winter mit viel Schnee. Deswegen viel Schnee wünschen wir uns und unterm Strich wie es kimps.
Wie viel Schnee bestellen wir am Meter?
Ja, mindestens. Wenn wir schon wünschen dürfen.
Und welche Abfolge ist so die Ungutes, jetzt sage ich einmal, ein bisschen Schnee und dann Wind drüber, dann wieder ein bisschen Schnee, Wind drüber.
Allem ein bisschen Schnee, genau. Ein bisschen Schnee und kalt, dann passiert in der Schneedecke was. Gell?
Und da verändert sich so ein bisschen die Struktur.
Das Schneekristall verändert sich ganz genau. Aufbauende Umwandlung heißt man das. Das ist jetzt einmal bei Wissen, gell? Wissensvermittlung.
Ja, gut, ja, ist sehr wichtig.
Das ganze Wissen kann man sich aneignen, zum Beispiel Lawinenreport. Gell?
Nicht nur der
Lawinenreport, sondern auch Wissen. Und genau, und immer wenig Schnee, so hintereinander mit Kälte, logischer Wind und so weiter, macht den Winter schwierig.
Also das ist diese gewachsene Schicht dann praktisch, genau, die wie ein Kugellager wirkt.
Richtig.
Auf der dann alles abrutscht, was drüber kommt. Wie weit hinunter lösen wir praktisch die Schicht? Halber Meter können wir
Meter
sagen. Gell? Meter?
Genau.
Warum habe ich gelernt, halben Meter?
Vielleicht erinnerst du dich falsch oder vielleicht ist auch ein Meter zu viel und so weiter. Aber ein Meter ist eine gute Zahl.
Okay, dann
Meter
kann man
ist
schon
viel Schnee.
Das stimmt. Also, das
also die Belastung, wenn wir oben auf der Schneedecke sind, die drücken wir oder die Belastung geht bis unten auf einen Meter hin.
Jetzt fangen wir ganz an der Basis an. Der wichtigste Tipp als Bergführer, mit dem wir in diesem Winter durchstarten und ja, den Skitouren-Rucksack packen, sage ich jetzt einmal.
Ja. Also was auf meinen Rucksack rein.
Ja, genau, fangen wir damit an.
Ja, das, was Gott sei Dank mittlerweile die meisten drinnen haben, ist die Notfallausrüstung, ein Festgerät, eine Schaufel. Und dort, man muss es nicht allein mittragen, sondern muss es auch kennen, das verwenden. Und das nächste ist halt irgendwie, meine Frau würde sagen, Handschick warme.
Auch zweifach vielleicht.
Genau. Ja. Und einfach, also wenn einfach draußen was passiert im Winter, es muss ja nicht gleich Lawine sein, kann ja der Haxe oder der Arm irgendwie verletzt sein, einfach den Wärmeerhalt. Und für Seil ist halt so ein Biwaksack schon ganz geschickt.
Ja, das ist vielleicht was, das viele nicht dabei haben. Gell?
Ja, man hat nicht viele zu kalt gehabt.
Ja. Da lernt man es dann und merkt es sich. Ja. Pauli, Lawinensuchübung. Ja, nächstes wichtiges Gesprächsthema hier im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Gehört sogar für einen Bergführer, hast du vorhin gesagt, zum Auftakt einer Wintersaison dazu einfach das Wissen auffrischen, ganz gezielt, damit erst recht für jeden Hobby-Skitourengeher. Und zwar eine anständige Lawinensuchübung. Ja, nicht nur so ein bisschen vergraben, fast oberirdisch suchen, ausgraben. Was gehört da wirklich dazu?
Jede Übung ist besser als keine Übung.
Ja.
Was mir, also zusammen mit dem Heli Mittermeier, wir zwar bilden sehr viele Skitourengeher oder im Bergretter, Bergführer, Tourenleiter aus. Und was man halt ständig sehen, ist, dass die Übungen eben, wie du sagst, mit zu wenig Schneeüberdeckung stattfindet. Also wenn ihr so ein LFS-Gerät in einen Rucksack bei 20, 30, 40 Zentimeter vergrobt, dann findet ihr mit jedem LFS-Gerät was und mit jeder Sonde was. Und die meisten Übungen enden mit einem Sandenstich.
Heißt gefunden, zack,
und
super.
Fertig, genau. Was wir eben machen, ist einmal LFS-Training, wo die areale Verschüttungstief ist, weil es ändert sich dann massiv, wenn sowas ein Meter oder 1,50 Meter vergroben ist.
Ja.
Also die Suche wird deutlich langsamer, das Sondieren wird deutlich langsamer. Und einmal, dass man das wirklich erlebt, welchen Unterschied das macht. Und dann machen wir auch so Lawinenszenarien, das sind so Fortbildungen, die dauern sogar 4 Tage. Da präparieren wir mit der Schneekatze ein reales Schneebrett. Also so ein mittleres Schneebrett ist 80 breit, 150 lang. Und in dem Bereich vergroben wir dann auch Puppen, die Größe haben und auch das Gewicht haben. Weil wenn du einen Rucksack ausgrabst, ist ein Unterschied, also wenn du so einen ganzen Körper rausgraben musst. Und auch das Kennenlernen, wie anstrengend es ist zu schaufeln. Die Erfahrung haben auch die wenigsten oder die wenigsten üben halt das so.
Ja.
Und dann der Heli, der ist auch Notfallsanitäter auf dem Rettungshubschrauber am Arlberg. Wir bedienen dann quasi das bis hin zur Reanimation oder Abtransport. Und ich als Psychologe gehe dann mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern oder frage noch, was macht das mit mir, wenn ich sowas erlebe, also Psychotraumatologie. Und somit ist unser Angebot, einfach einen kompletten Lawinenunfall als Szenario abzuarbeiten und da die Erfahrung zu kriegen. Und wir haben letztes Jahr bei so einer Fortbildung eine Rückmeldung gekriegt von einem Teilnehmer, der gesagt hat, muss man das so aufwendig machen, so anstrengend und so viel halt, also übertriebenerweise. 2 Wochen später hat der Heli dann eine E-Mail gekriegt, dass der Teilnehmer halt unterwegs war irgendwo auf einer Hütte. Dann ist im Nahbereich der Hütte Lawine angegangen. Dann hat der Hüttenwirt ihn auch mitgeschickt auf das, auf die Lawine. Der hat doch dann gesucht und das ist eigentlich, er hat dann gesagt, es ist alles so angelaufen, wie wir das trainiert haben. Nein, das ist eigentlich eine coole Rückmeldung für unsere Arbeit, was wir da anbieten.
Ja. Was macht es mit einem, wenn du wirklich mittendrin bist?
Ja, dass man halt hoffentlich fokussiert ist, um das, die Aufgabe da zu lösen. Und danach braucht man die Zeit, das, wie man da, oder der Frage noch geht, wie gehe ich damit um? Als Gemeinschaft zum Beispiel, die Bergretter, wie sie es ja heute mal machen, gell? Und es ist halt so bewusst, nicht? Menschen, ich glaube, dass Menschen manchmal vergessen haben, dass man am Berg umkommen kann. Und das Gute an der ganzen Geschichte ist ja, dass es, wenn man mit Blick auf Lawinenunfälle, es passiert ja wenig.
Ja, das stimmt.
Und das ist gut, ja.
Wie viele unterwegs sind.
Wie viele Menschen sind unterwegs und wie viele Menschen treffen gute Entscheidungen und wie viele Menschen haben vielleicht Glück, aber es passiert halt wenig und das führt halt dazu, wie man so, das heißt man Präventionsparadoxon. Gell? Etwas, was in der Gemeinschaft der Gemeinschaft gut tut. Das macht Sinn, wenn wir als Gruppe, wenn wir zusammen in Ski drücken, dass wir alle trainiert sein, weil wenn wir als Team gut vorbereitet sein, gut trainiert sein, dann haben wir halt die größere Überlebenswahrscheinlichkeit, einmal als Gruppe, aber einmal ich als Einzelperson. Und mit Blick auf das Individuum ist es halt so, ja, es passiert ja eh nie nichts, wieso soll ich da jetzt Zeit investieren zu trainieren? Wieso soll ich dann Prävention betreiben?
Ja.
Und das schneidet sich dann halt einfach.
Du hast die Gruppe angesprochen. Was sind da die Dynamiken, wo es echt heißt, aufpassen? Weil
ja, also man kann einmal unterscheiden zwischen, ist es eine geführte Gruppe, zum Beispiel durch eine Bergführerin oder durch eine Tourenleiterin, alles, was halt irgendwie geführte Gruppen oder Situationen sein. Also da ist das Gruppendruck nicht das Problem.
Eher aber so im Freundeskreis, wie ich es auch kenne.
Das, was du beschreibst, ist also Verantwortungsdiffusion. Jeder kennt sich ein bisschen aus und alle sagen etwas und niemand sagt nichts. Da muss man halt, also für mich ist einfach, mit wem will ich auf Skitour gehen? Und da gehört Verantwortlichkeit dazu. Und trainieren ist nicht, also LVS-Training oder sich darum kümmern, gute Entscheidungen, also Ausbildungen zu machen oder reflektiert, das ist nicht eine Option, sondern das ist eine Verantwortung, was man hat, wenn man gemeinsam unterwegs ist. Also ist für mich ist das so eine Wertefrage. Und ich privat habe ich wenig Leute, mit denen ich unterwegs bin.
Mhm. Welche Rolle spielt Ehrgeiz so untereinander und dieses... Weil ich meine, du bist auch mit deinem Bruder geklettert, weißt du, dieses sich messen aneinander.
Ja, also Ehrgeiz ist ja eine positive Triebfeder. Ziele zu finden, die Ziele nachzugehen, sich darauf vorzubereiten, irgendwie durchzuhalten, das ist ein positiver Aspekt und eine gute Triebfeder, wenn das von innen kommt. Wenn Ehrgeiz so getrieben ist im Sinne von messen, ja, so sind wir halt, gell? Menschen wollen sich gern messen und ich glaube, dass das bei jetzt ein bisschen Platz hat. Natürlich, das Messen mit anderen kann halt auch zu Frustration führen und Enttäuschung führen. Aber jetzt persönlich finde ich, das hat schon Platz.
Yeah.
Und ich erlebe es jetzt auch nicht so auf dem Berg, dass Menschen nur das Thema haben, sich gegenseitig zu messen. Also die Mehrheit, die was ich erlebe, sind draußen, weil sie es schön finden, gut finden, toll finden, weil sie sich spüren, weil sie was erleben, weil sie müde werden. Ja, eher positiv besetzt bei mir.
Es gibt ja diese Panikmomente am Berg. Ein Beispiel, das kenne ich selber nämlich, der Hang auf Skitour, der wird immer steiler. Und dann wird er immer härter. Keiner zieht die Haarscheißen an und ich bin dann auch nicht die, die sie heraustut. Und plötzlich kommt der Moment, an dem ich das Gefühl habe, so, jetzt halten meine Skier nicht mehr. Wie reagieren wir in diesem Moment? Zu mir haben sie immer gesagt, jetzt tust du mal schnaufen. Oder damals haben sie zu mir gesagt, schnauf schon mal ruhig.
Also die blöde Antwort, Sarah, war natürlich, durch die Haarscheißen früher graue.
Ja, das habe ich dann schon auch gemerkt.
Genau,
aber
hast
in dem
gelernt,
Moment,
gell?
Ja genau, man
also,
lernt ja.
Die auf das, was du hinaus
schaust. Schaust du die Haarscheißen hinauf, auch wenn sie kein anderer hinauf tut? Das habe ich gelernt.
Ja, das ist so diese, da reden sie halt mal von Eigenverantwortung, aber genau das war's.
Ja, stimmt.
So.
Ja, du bist für dich selber verantwortlich.
Und du gehst jetzt nicht das erste Mal Skitour.
Nein.
So.
Mhm. Ich habe es mir auch gemerkt.
Was mir jetzt vorkommt, wo du die Richtung, was du gerade eingeschlagen hast, ist Angst, Sorge, Panik.
Genau, also wie in diesem Moment.
Genau. Und das ist halt, also wir bergsteigende Menschen, wir sind es, im Grunde sind wir alles Angstexperten, weil es uns ständig gelingt, Angst zurückzudrängen. Aus Sicht von außen ist ja das, was wir da treiben, ja nicht unter Anführungszeichen normal. Nicht? oder Ausgesetztheit und so weiter. Und das Erste, wo es Menschen so, wenn sie ein Bergziel haben, egal ob das auf den Berg zu gehen ist oder bei dir in dem Fall Skitour und so weiter, ist ja die Sorge. Die Sorge ist, wird es halten, heb's mich, oder schier das, oder brauche ich ihn. Na, wahrscheinlich hat man so ein inneres Zwiegespräch, soll ich nicht, bei den anderen geht's auch, dann kann ich dich da, probieren wir mal, so Sorge. Wenn es dann ein bisschen mehr wird, ist dann Angst. Geil? Im Prinzip ist dann, wenn man es genauer definiert, ist ja Furcht, die Furcht da auszurutschen, geil? Und dann vielleicht da einzurutschen und unten irgendwie sich zu verletzen. Und die Panik ist eher, was wir jetzt was selten erleben. Panik wäre das totale Blockieren. Die gute Empfehlung, was du schon gesagt hast, was dann Kolleginnen oder Kollegen zu dir gesagt haben, schnauf einmal. Weil wenn wir so in einer Angst- oder Sorgesituation sind, nachher mehr so umzuschnaufen, dann ist das Atmen da oben, man muss sagen, das ist Hyperventilieren. Mhm. Und dann haben wir ein Ungleichgewicht praktisch im Sauerstoffhaushalt. Mhm. Und da geht es nicht um Luft einzukriegen, sondern da geht es um auszuatmen. Mhm. Und dieses Long-Ausatmen führt dazu wieder, dass sich das Gleichgewicht sich reguliert und über das, wenn es Ungleichgewicht ist, nicht, dann hat man so ein körperliches Empfinden, wo man sagt, oh Gott, irgendwie fühle ich mich nicht wohl oder vielleicht ist es sogar ein bisschen schwindelig und so weiter, dann muss es ja gefährlich sein hier. Mhm. Und dann beginnt so der Teufelskreis, so ein Angstteufelskreis. Mhm. Und der Ausstieg gelingt halt über Verhalten, das ich erlernt dann und in dem Sinne zum Beispiel aufrecht dastehen, die Kanten fest einhauen, oder einen Platz machen oder vielleicht die Skier ziehen, weil die mit den Schuhen besser den Haarsteckel durchdringen kann und dann vielleicht die Haarscheißen dicht einzunehmen.
Du bist Wassermann wie ich, wir haben vorhin gehört. Ende Jänner wirst du 50. Was magst du am Älterwerden, Pauli, und was weniger?
Ja, allein der Satz, dass man dann gelassener ist, sagt schon, dass ich alt geworden bin. Aber es hat schon den Teil, dass man so, mir kämpft hier so, was ist mir wichtig oder wichtiger, so Prioritäten, eine angenehme Art der Wurstigkeit könnte man für entwickeln. Gell? Und das, was ich natürlich nicht mag, ist, wie es halt alle kennen, ist, dass halt der Körper früher Grenzen setzt, vielleicht mehr Erholung braucht, aber ich kann ganz gut damit umgehen.
Pauli, als Vater deiner 15-jährigen Tochter, wie bist du da?
Wie bin ich als Vater? Also wir sind ja als Familie und ich glaube, dass wir als Familie mit meiner Frau Verena, dass wir das gut machen. Im Sinne, dass wir die gleichen Werte haben, wie wir Familie sehen, wie wir Beziehung sehen. Und als Bergführer bin ich natürlich auch nicht daheim. Früher war ich deutlich mehr unterwegs. Jetzt schaue ich, dass ich nicht so viel weg bin. Und die Verena und die Nora, die beschreiben das dann, es gibt zwei Systeme. Also wenn ich daheim bin, dann sind wir zu dritt. Und wenn ich weg bin, dann sind sie zwei. Und wenn ich dann von der Arbeit wieder zurückkomme, dann nackelt das ganze System wieder stimmen. Dann fühlt sich das System gestört. Das dauert dann eine Zeit lang, bis sich das halt wieder einfindet. Und das beschreibt halt, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, wenn wir zu dritt sein. Und wenn sie zwar dann alleine sein. Und wenn ich da bin, bin ich dann wirklich da. Also präsent, greifbar. Dann gehe ich nicht nur selber für mich auf den Berg oder so.
Ja, jetzt ist der Beruf des Bergführers keiner, der ganz ungefährlich ist. Hat Verena da Sorge oder wie kommt sie damit zurecht?
Ja, mit Sicherheit hat sie Sorge und sie sagt allem, du aufpassen, wie man das in der Partnerschaft so macht.
Wirst du dann nicht krantig und sagst, ja, tu ich schon, weil die meisten sagen dann, ja, wäre ich schon.
Ja, tu ich schon, logisch, nicht? Aber es ist ein Ausdruck von Sorge und ein Ausdruck von, du bist mir wichtig.
Ja, klar.
Und in unserer Beziehung, wir sind ja dann, oder unsere Beziehung ist ja mit denen groß geworden. Also wir haben einen Weg gefunden, wie wir beide damit umgehen und wie wir dann wir drei damit umgehen. Und ja, aufgehängt halt an Werte, wie wir sehen, wie wir das machen wollen und wie unsere Beziehung ist oder wie wir das als Familie gestalten wollen.
Worauf freust du dich im kommenden Winter, letzte Frage, am allermeisten beruflich? Und was liebst du am meisten an deinem Alltag?
Ich freue mich halt mit meinen Gästen einen schönen Schnee zu finden. Das wird halt wieder Herausforderung werden, wie jeden Winter. Und es zeigt sich halt, dass es irgendwie dann trotzdem immer gelingt, gute Zeit zu finden und Gäste zu begleiten.
Ich freue mich aufs Finale mit dir jetzt. Ja. Mein Satz, dein Satz. Ich fange an und du führst ihn bitte für mich zu Ende. So kurz oder lang, wie du magst. Pulverschnee ist...
Ja, ohne Möglichkeit von Skifahren. Es gibt aber auch Bruchhaschen und Firn.
Der Winter in unseren Bergen in Südtirol ist?
Hoffentlich weiß.
Ein guter Bergführer, der?
Hat den Fokus auf die Gäste.
Die menschliche Psyche ist?
Spannend und haltet viel aus.
Entscheidend für Sicherheit am Berg ist?
Der Wille, gute Entscheidungen zu treffen.
Lawinen?
Seien tödlich.
Ich liebe es, draußen zu sein, weil?
Weil dort fühle ich mich gut.
Im kommenden Winter wünsche ich uns?
Schnee, viel Schnee.
Das Beste an Heiligabend bei uns daheim ist?
Ruhe.
Ich glaube an?
Ja, für mich ist lieber Wissen als Glauben.
Meine Stärke ist absolut?
Zuhören und empathisch sein.
Ich mag Menschen, die?
Ich mag Menschen generell.
Thema Werte hast du vorhin angesprochen. Ja. Das Wichtigste, was ich unserer Tochter mit auf den Weg geben möchte, ist?
Ja, dass man als Familie Sachen vorleben, wo sie für sich entscheidet, das gefällt mir, das nehme ich immer mit.
Immer in meiner Hosentasche habe ich.
Mein Handy.
Als Hausmann bin ich?
Ja, sehr präsent. Mach alles.
Ja, wenn du daheim bist, haben wir gehört. Gell? Ja. Wenn ich euch jetzt bei uns daheim zum Mittagessen bekochen würde und einladen würde, dann gäbe es bei mir?
Dann, was gibt es denn bei... Also, ich verkoche das, was daheim ist. Und das geht... Risottino, würde ich sagen.
Aha. Risotto. Mit was am liebsten?
Was gerade da ist. Ob Safran oder mit Fisch oder mit Risottino.
Gut, dann hast du auch die Geduld, da zu stehen und in Ruhe zurück.
Ja, ja. Wenn ich koche.
Ja, danke, frohe Weihnachten, Pauli Tränkwalder.
Danke dir auch.
Und vor allem natürlich viele schöne Momente im Winter, Sommer, wann auch immer. Ich würde auch sagen, komm immer gut wieder heim. Und es war mir eine große Ehre, mit dir das letzte Sonntagsfrühstück meiner Karriere geführt zu haben. Jawohl.
Vielen Dank.
Ganz frohe Weihnachten dir auch.
Danke. Danke, Sarah. Dir auch frohe Weihnachten und alle Zuhörerinnen und Zuhörern. Schönen Winter.
Also diese Bergführer, vor allem dann noch einer, der als Psychologe, der mit seinen Kunden auf den Berg geht, sind schon zu bewundern. Ein taffer, wenn auch schöner Job.
Ja, der viel Verantwortung mit sich bringt, aber schön, natürlich, wie du gesagt hast. Nächster Sonntag bei dir, Daniel, der wird noch deutlicher abenteuerlich, sagen wir so.
Ja, wir begrüßen dann Stefan Santifaller, der echt ein ganz besonderes Jahr hinter sich hat. Der ist wirklich durch Europa gelaufen und auch geradelt.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.